Auch ich möchte euch herzlich grüßen, sagen schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist und das schön, wie du aussiehst. Weihnachten hat ja viel für unser Auge zu bieten, auch viel für unseren Gaumen zu bieten und viel für unsere Ohren und für die Nase, ist ja auf vielfältige Art und Weise zu erleben, aber auch ganz viel für unsere Augen. Wir sehen ganz viel an Weihnachten, viel Lichter, viel Grün, viele Geschenke, viele Farben, ganz, ganz viel. Und trotzdem, oder gerade in dieser Zeit, denke ich, ist es wichtig, dass wir das Eigentliche nicht übersehen, was eigentlich Weihnachten bedeutet und was Weihnachten ist, dass wir wirklich das Eigentliche vor Augen haben und auch vor Augen behalten. Um was geht es da eigentlich wirklich? In dieser Weihnachtszeit muss ich an ein Spiel denken, das ich denke, dass die meisten von euch kennen, vielleicht die Kinder kennen es gut. Es heißt, ich sehe, was du nicht siehst, und das ist grün. Was ist das? Ein Tannenbaum, jawohl. Ich sehe, was du nicht siehst, und das ist rot. Wir können das Spiel jetzt weiter treiben, aber darum geht es heute nicht. Ich möchte kein Spiel mit euch spielen, sondern ich möchte sagen und damit deutlich machen, dass gerade in dieser Weihnachtszeit viel über das Sehen passiert und viele Weihnachten auch unterschiedlich sehen. Für viele ist das wirklich, sie sehen in der Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres und sie freuen sich darauf. Man freut sich, bis endlich wieder Dezember ist, bis endlich wieder der Advent beginnt und in der 24. bzw. der 25. Es gibt viele Gründe, warum Menschen in der Weihnachtszeit etwas Schönes sehen. Dann gibt es Menschen, die sehen in der Weihnachtszeit nicht so sehr was Schönes, sondern sie sehen mehr da so eine sehr geschäftige, sehr teure Zeit, sehr stressige Zeit. Und so empfinden manche, wenn sie an Weihnachten denken, sehen sie das in Weihnachten. Andere sehen in Weihnachten eine traurige Zeit. Und es gibt nicht wenige Menschen, für die gehört Weihnachten zu einer der traurigsten Zeit im ganzen Jahr. Sie fühlen sich in dieser Zeit wahrscheinlich nie so selten allein und einsam wie in dieser Zeit. Wenn dann die Familien zusammen sind, wenn die Verwandtschaften zusammen sind und wenn sie niemanden haben, dann empfinden sie oft diese Zeit, Weihnachtszeit, als sehr traurig. Also sie erleben diese Zeit auf eine andere Art und Weise. Und nicht wenige Christen, bin ich mir sicher, sehen in dieser Weihnachtszeit eine Zeit, in der die Menschen etwas aus Weihnachten gemacht haben, was sie meinen, dass es gar nicht ist. Ganz viel Kommerz, ganz viel Aktivitäten, ganz viel, wo man sagen, das ist doch gar nicht Weihnachten. Und ich kenne, oder ich sage mal so, und da ist man schnell dabei zu sagen, das ist ja alles gar nicht Weihnachten und was hat man aus Weihnachten gemacht und was ist eigentlich wirklich Weihnachten? Ich möchte euch eine Frage stellen, beziehungsweise ich habe mir dieses Jahr selber diese Frage gestellt. Ich habe mich gefragt, warum feiert eigentlich fast die ganze Welt so gern Weihnachten? Was sehen Sie in dieser Zeit? Warum machen Sie das eigentlich so gern? Obwohl die Menschheit so gottlos ist wie selten, wir leben wirklich in einer Zeit, wo die wenigsten wirklich wissen, wer Jesus Christus ist, was Weihnachten bedeutet und all diese Dinge. Die Menschen haben nicht viel mit dem christlichen Glauben am Hut. Selbst in unserem christlichen Abendland, in unserem christlichen Land ist das Christentum nicht mehr das, was es früher war. Warum feiert die Welt, und zwar fast die ganze Welt, so gerne Weihnachten? Das machen sie gerne. Und mein Eindruck ist, von Jahr zu Jahr wird es extremer. Es gibt mehr an all dem, was zu sehen, was zu riechen, was zu schmecken, was zu haben ist. Mehr, mehr, mehr. Warum macht das die Welt so, so, so gerne? Wenn sie eigentlich nicht glauben, wenn sie eigentlich nicht verstehen, warum feiert die Welt so gerne Weihnachten? Ich möchte dir etwas sagen, wovon ich überzeugt bin. Es ist nicht so, dass die Welt das Weihnachtsfest zu etwas gemacht hat, was es nicht mehr ist, oder andersrum. Es ist nicht so, dass die Welt das Weihnachtsfest kaputt gemacht hat. Es ist nämlich andersrum. Es ist so, dass die Christen versuchen, ein Fest der Welt christlich zu machen. Ich will es nochmal andersrum sagen. Die Welt feiert überhaupt gar nicht Weihnachten. Die Welt weiß gar nicht, was Weihnachten ist. Wenn die Welt Jahr für Jahr ein Riesenspektakel macht, und aus dieser Zeit, und all das tut, was sie tut, dann machen sie nicht, weil sie so gerne Weihnachten feiern, sondern weil sie gern feiern. Und zwar ihr Fest und ihre Feste. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht meinen, oh nein, die Welt hat unser schönes Weihnachtsfest kaputt gemacht oder macht es zu etwas, was es nicht ist. Ich will euch ganz kurz zeigen, dass wir etwas komplett anderes feiern, was die Welt Jahr für Jahr feiern. Der Punkt ist nur, es sieht gleich aus. Der Punkt ist, es fällt auf die gleiche Zeit. Und es sieht nach außen gleich, es schmeckt nach außen gleich, es hört sich nach außen sehr ähnlich an. Aber letztendlich feiern wir zwei unterschiedliche Feste, zwei unterschiedliche Feiern. Wie kam es dazu, dass wir zu der gleichen Zeit das feiern, was die Welt auch feiert? Vor langer Zeit, ungefähr 300 nach Christus, hat ein römischer Kaiser, das Christentum zu einer Staatsreligion erklärt. Und ab dem Moment wurde dieses römische Reich mit allen Völkern, die in diesem Reich auch mit dabei waren oder integriert waren, wurden sie automatisch christlich, ob sie wollten oder nicht. Weil dieser Kaiser Christ wurde oder sich als Christ zumindest bezeichnet hatte, hat er gesagt, das römische Reich ist jetzt ein christliches Reich. In diesem ganzen römischen Reich hatten sie all ihre Glauben, hatten all ihre Götter, haben sie all ihre Feste gehabt und sie feierten auch all diese Feste. Und so haben sie den christlichen Glauben zu ihren Vielgottglauben einfach mit dazugenommen und haben diesen Glauben einfach integriert. Und so ist das christliche Abendland, das römische Reich, christlich geworden. Das wurde christianisiert, also man wurde Christ, weil man zu diesem Reich gehört und man wurde nicht Christ, weil man daran geglaubt hat und weil man wirklich verstanden hat, wer Jesus Christus ist. Also jeder, der in diesem Reich gelebt hat, war automatisch ein Christ. Ist für uns jetzt keine neue Erkenntnis. Dann kam eine Zeit, gar nicht lange dahin, gab es ein großes Durcheinander über Jesus Christus, selbst sozusagen über den Gründer dieses christlichen Glaubens. Und die haben darüber gestritten, ist er Mensch, ist er Gott, wann ist er geboren und wie ist er geboren. Und so gab es einen Streit. Und ein Bischof aus Jerusalem hat einen Antrag an den Bischof nach Rom gesandt und hat gesagt, dieser Bischof soll doch endlich festlegen, wann ist Jesus wirklich geboren. Was ist sein Geburtstag? Und dann hat dieser eine Bischof in Rom festgelegt, dass es der 25. Dezember ist. Das ist der Tag, an dem die Christen dann den Geburtstag Jesu feiern sollten. Der Punkt ist, es ist jetzt nicht so, dass er so allwissend war oder dass er so intelligent war oder dass er gut recherchieren konnte, denn niemand weiß ganz genau, wann Jesus geboren war. Man weiß es nicht. Man vermutet es wirklich, dass es so Ende Herbst, Anfang Winter gewesen sein muss. Aber man kann das Datum nicht festlegen, aber dieser Bischof hat es auf den 25. Dezember festgelegt. Und ab diesem Moment galt im ganzen Römischen Reich, dass das Christentum die Geburt Jesu Christi am 25. Dezember feiert. Warum hat er ausgerechnet dieses Datum ausgewählt? Warum hat er das so beschlossen? Er war nicht ganz dumm, auch wenn er nicht ganz genau wusste, wann Jesus wirklich geboren war. Er war schlau. Und zwar, er hatte eine Strategie. Er hatte ein Ziel. Er wollte mit diesem Fest oder mit diesem Datum wollte ein Fest inszenieren, das alle heidnischen Feste christlich machen sollte. Denn nämlich zu dieser Zeit feierte in der ganzen Welt all die Völker im Römischen Reich ihre Feste. Der Monat Dezember, das kennen wir, ist ein dunkler Monat. Die Sonne scheint nicht lang, es ist dunkel, es ist nass, manchmal kalt und die Menschen sehnen sich nach Licht. Die Menschen sehnen sich nach wieder Frühling, nach Leben. Sie sehnen sich nach Gemeinschaft, nach all diesen Dingen. Und so feierten in dem ganzen Reich, Römischen Reich, die verschiedenen Kulturen und Völker ihre eigenen Feste. Und so gab es in einem Teil dieses Reiches, da feierten sie um diese Zeit zum Beispiel ein Lichterfest. Die anderen feierten ein Fest der Geschenke. Die anderen feierten ein Fest, und ich brauche jetzt nicht das alles in Einzelnen aufzuführen, aber jeder hat so sein eigenes Fest gehabt. Und dann dachte dieser römische Bischof, wenn wir den Geburtstag Jesu, das wahre Evangelium, Gott wird Mensch, in dieser Zeit feiern, wenn die Welt ihre eigenen Feste feiern, vielleicht begreifen sie, wer wirklich das Licht der Welt ist, wer wirklich das Leben bringt. Und er hoffte dadurch, die heidnische Welt mit diesem einen Fest christlich zu machen, sie da zu vereinen. Eigentlich ein netter Gedanke. Kennt ihr den Spruch, gut gemeint und schlecht gemacht? Oberflächlich ausgedacht? Und das ist genau das passiert. Es war ein guter Versuch. Er wollte mit diesem Fest des, das Fest ist aufs gleiche Datum legen wie die Feste der Völker, wollte er die ganzen götzendienerischen Feste, die ganzen Götzendienst und das Heidentum, wollte er christlich machen. Und er dachte, wenn man bei diesem Fest dann das Weihnachtsfest feiert, dann irgendwann mal, verstehen Sie es, und irgendwann mal werden Sie christlich. Der Punkt ist aber der, nicht die Heiden wurden christlich, sondern die Christen wurden heidisch. Das ist, was passiert ist. Statt dass die Heiden verstanden haben, um was es geht, haben Christen ganz, ganz viel von dem, was die Heiden getan haben, übernommen. Warum erzähle ich euch das? Ich will euch nicht das Weihnachtsfest berauben, sondern weil ich es damit sagen will, ist Folgendes. Wir müssen begreifen, wir müssen wirklich begreifen, wir feiern ein anderes Fest. Wir feiern nicht die Feste, die Welt feiert. Und andersrum, die Welt feiert nicht das, was wir feiern. Und darum brauchen wir sie über sie gar nicht schimpfen und sagen, was haben sie denn aus Weihnachten gemacht? Das ist doch alles gar nicht Weihnachten. Liebe Freunde, die Welt feiert nicht Weihnachten. Wir können sie nicht beschuldigen, etwas gemacht zu haben. Sie feiern gar nicht Weihnachten. Am Sonntag sprach ich mit einem Mädchen, sagte, ihr Bruder ist nicht gläubig und er sagt, ich feiere nicht Weihnachten, ich feiere ein heidnisches Fest. Das machte ganz bewusst, das ist mein heidnisches Fest. So, manche feiern das bewusst. So, was feiern wir bewusst? Sind wir in der Lage zu unterscheiden, was wirklich Weihnachten ist? Oder ist es auch in unserem Verständnis, hat sich Weihnachten so vermischt mit diesem, was die Welt feiert, dass wir keinen Unterschied mehr machen? So, ich möchte heute ganz kurz, wegen den Kindern und all den Dingen, die wir von den Heiden haben, wegen den allen, will ich es kurz machen. Und zwar Folgendes. Möchte ich Frage stellen, ich sehe, was du nicht siehst und das ist. Ich will das mit euch anschauen. Was sehen wir, was siehst du, wenn du die Weihnachtsgeschichte siehst? Markus hat sie uns heute vorgelesen. Wenn du das hörst und vor Augen siehst, was siehst du da eigentlich? Siehst du mehr als eben das, was vor unseren Augen ist? Siehst du mehr oder was ist für dich Weihnachten? Was ist die Weihnachtsgeschichte? Ich möchte dir ganz kurz drei Dinge zeigen, die ich sehe, wenn ich Weihnachten sehe. Ich sehe ein bisschen mehr auch, aber drei Dinge müssen für heute reichen. Welche drei Dinge? Und ich möchte das so gliedern, ich werde sagen, ich sehe, was du nicht siehst, in der Hoffnung, dass du siehst oder vielleicht jetzt neu sehen wirst. Ich sehe, was du nicht siehst und das ist allmächtig und allwissend. Schau mal. Markus hat diesen Text gerade gelesen und das ist in Lukas-Evangelium Kapitel 2, Verse 1 bis 7. Über diesen Text möchte ich euch predigen heute, kurze Predigt halten und drei Dinge euch zeigen, die ich sehe und hoffe, dass ihr danach sie auch sehen werdet. Das erste ist, ich sehe, was du nicht siehst und das ist allmächtig und allwissend. Die Verse beginnen so, und es geschah, aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war. So, Markus hat es auch gerade gelesen, ich auch nochmal. So, das Erste, was ich sehe, ist, es ist allmächtig und es ist allwissend. Wir haben hier mehr wie eine bloße Zeitangabe. Es ist interessant, dass wir eine sehr genaue Datierung haben. Das heißt, wir können schon sagen, wann ist Jesus zur Welt gekommen? Wir können sagen, es war in der Zeit vom Kaiser Augustus. Und es war sogar in der Zeit, als er eine erste Einschreibung einberufen hatte. Das heißt, geschichtlich können wir das schon ziemlich genau datieren. Und eine weitere Information, es gab einen Statthalter in Syrien und der hieß Quirinius. So, es gibt einige Informationen, die geschichtlich uns in eine Zeit hineinnehmen, in der Jesus zur Welt gekommen ist. Wir haben kein Datum, wir haben keinen Tag, wir haben keinen Monat, aber wir haben eine grobe Zeitangabe, die wir hier haben. Es geht aber hier mehr, dass wir einen Zeithinweis haben, sondern es geht um Folgendes. Was ist allmächtig und was ist allwissend? Was sehe ich hier? Ich möchte euch ganz kurz zeigen, es geht um Folgendes. Schaut mal, dieser Kaiser Augustus, er hieß eigentlich Kaiser Octavian. Also der Kaiser Augustus ist uns aus allen Weihnachtsgeschichten so vom Wortlaut bekannt. Dieser Kaiser hieß eigentlich nicht Augustus, sondern Augustus ist ebenfalls ein Titel. Er hieß eigentlich Kaiser Octavian. Und er war der Großneffe von dem berühmten Julius Caesar. Und er hat diesen Octavian adoptiert, als seinen Sohn angenommen und hat ihn, seinen Großneffen, und hat ihn dazu bestimmt, dass er der spätere Kaiser sein soll. Und dieser junge Mann war so begabt und so fähig, er hat das gespaltene Römische Reich eins gemacht, hat es zu einer Blütezeit gebracht, hat das Römische Reich ist unter seiner Herrschaft groß geworden. Es gab diesen Pax Romana, da gab es bestimmte Rechte, bestimmte Pflichten. Man hat es genossen, die gleiche Währung, eine Sprache, Handelsgüter, Handelswege. Er hat dieses Römische Reich sehr, sehr groß gemacht und regierte mit starker Hand. Und die Leute haben ihm einen Namen gegeben. Weil sie gesehen haben, wozu er fähig war, haben sie ihn Kaiser Augustus genannt. Was letztendlich nur die Götter haben so einen Titel von ihnen bekommen. Und es bedeutet der Erhabene. So dieser Kaiser wird von ihnen der Kaiser der Erhabene genannt. Und manche sagten es Kaiser der Retter. So viele hielten ihn für eine Gottheit, viele hielten ihn für den Retter, der ein irdisches, mächtiges, großes Reich gebaut hat. Das Interessante, während dieser Kaiser oder als dieser Kaiser sein Reich baute, merkte nicht, dass Gott ihn gebrauchte, um ein Ereignis anzustoßen, das den wahren Gott zur Welt bringen sollte und das den wahren Retter zur Welt bringen sollte. Denn dieser Kaiser war in Rom und dann hat er einen Erlass ausgerufen. Der ganze Erdkreis, in dem Fall war das Römische Reich, sollte eingeschrieben werden, um Steuer zu zahlen. Er wollte Geld. Und dieser Erlass, den er in Rom ausgerufen hatte, er hat dazu beigetragen, oder andersrum, er hat ausgelöst, dass Josef mit Maria aus der Stadt Nazareth nach Judäa gingen und in Bethlehem waren. Glaubt mir, er war in Rom, er hatte nur Steuern im Kopf und hatte nicht gedacht, oh, er bewegt jetzt hier eine Welt. Hier, er stößt jetzt ein komplettes Weltereignis aus. Er hatte da keinen Plan gehabt, was er tut. Er wollte nur Geld. Und ahnte nicht, dass Gott der Schöpfer der Allmächtige, dass Gott der Schöpfer der Allwissende dieses Ereignis gebraucht oder andersrum, ihn gebraucht, um etwas auszulösen, nämlich eine Geburt Jesu in Bethlehem. Denn Jesus war, Josef und Maria lebten nicht in Bethlehem, sie wohnten in Nazareth, aber sie mussten in Bethlehem sein, also gebrauchte Gott einen Kaiser, einen römischen Kaiser, der die Welt regierte, um Josef und Maria nach Bethlehem zu bringen. Ist es nicht der Hammer? Also das ist für mich, ich sehe, was du nicht siehst, und das ist echt allmächtig. Gott gebrauchte schon immer, ob er Pharao, ob er Nebukadnezar oder andere Könige, Gott gebrauchte schon immer wieder einen Kyros, der das Volk Israel nach Hause gehen ließ und so weiter. Er gebrauchte immer wieder Könige, die dachten, die sind Könige, die dachten, sie sind Herren, die dachten, sie sind Herrscher dieser Welt. Und Gott gebraucht sie, um seine Pläne auszuführen. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Gott ist und bleibt auf seinem Thron und er regiert. Und die Weihnachtsgeschichte beginnt, und ich finde das so einen herrlichen Gedanke, beginnt damit, dass Gott den Kaiser, römischen Kaiser, benutzt, um die Geburt Jesu Christi einzuleiten. Es beginnt auf der Weltbühne. Und es vollzieht sich an dem kleinsten Ort in Bethlehem. Wie herrlich ist das denn? Ich sehe, was du nicht siehst. Und das ist sehr allmächtig und das ist sehr allwissend. Aber warum? Warum war das so wichtig? Gott, dass er den römischen Kaiser gebraucht hat und Josef und Maria aus Nazareth rauszuholen. Warum war Gott es so wichtig, dass sie nach Bethlehem gehen? Denn Gott wusste, dass wenn diese Volkszählung kommt, Josef und Maria nach Bethlehem gehen müssen. Er wusste das. Warum? Ich lese euch das vor, Kapitel 2 wieder, Vers 3 und folgende. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Vaterstadt. Es ging auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus des Geschlechts Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. So, David war aus der Stadt Davids. Und Gott wusste, wenn die Volkszählung ausgerufen ist, muss man in die Vaterstadt gehen, um sich da einschreiben zu lassen. Und so wird Josef nach Bethlehem, nach Judäa ziehen müssen. So, aber warum war es so wichtig? Warum ist Bethlehem so wichtig? Ich gebe euch ein paar Gründe, warum es so wichtig war. Der erste Grund ist, weil sich so die Schrift erfüllen sollte. Ich sehe, was du nicht siehst, und das ist sehr erstaunlich und höchst herrlich. Ich lese euch eine Stelle aus dem Alten Testament. Es steht in Micha, Kapitel 5, Verse 1 bis 3. Ein Prophet 500 Jahre vor der Geburt Jesu. 500 Jahre vor der Geburt Jesu hat Folgendes gesagt. Und du, Bethlehem, Ephrata, das ist übrigens so hieß die Stadt früher. Ephrata hieß sie früher, später hieß sie Bethlehem. Darum heißt Bethlehem Ephrata. Nur nebenbei, wer Rebekka, die Frau Jakobs, kennt, der weiß, oder sie ist in Bethlehem begraben worden. Da hat Jakobs die Rahel begraben. Auf jeden Fall. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit und von den Tagen der Ewigkeit her. Darum wird er sie dahin geben bis zu der Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israels zurückkehrte. Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird Friede sein. Diese Prophetie hat der Prophet Micha vor 500 Jahren gesprochen. Und dort wird Folgendes verheißen. Aus Bethlehem wird ein Herrscher kommen. In Bethlehem wird ein Herrscher geboren, das Erste. Was wird noch gesagt? Derjenige, dieser Herrscher, der da geboren wird, wird der sein, dessen Ursprünge von der Urzeit sind und von der Ewigkeit. Das heißt, er ist eigentlich kein Mensch. Es wird einer geboren, ein Mensch, aber er ist eigentlich Gott, denn er ist ewig. Und wie wird das passieren? Der Micha hat prophezeit und hat gesagt, wenn eine Gebärende, eine Schwangere, das Kind kriegt. Dann wird es passieren. Und dieses Kind wird zum Frieden sein. Und er wird die Schafe, also die Herde, sein Volk hüten wie Schafe. Das wird passieren. Das hat der Prophet vor 500 Jahren verheißen. Und jetzt war es Gott wichtig, dass, wenn sein Sohn zur Welt kommt, er in Bethlehem zur Welt kommt. Warum? Damit die Schrift sich erfüllt. Damit es klar ist, wer hier zur Welt kommt. Hier wird der Herrscher geboren. Hier wird Gottes Sohn geboren. Hier erfüllt sich die Schrift. Warum ist das so wichtig? Weil Gott gesagt hat, aus der Nachkommenschaft Davids wird dieser Gott kommen. Und wisst ihr, wer in Bethlehem noch geboren wurde? Wer ist in Bethlehem aufgewachsen? König David. Und wisst ihr, was er vom Beruf war? Ein Hirte. Und da, wo gerade die Hirten auf dem Felde die Schafe weideten, wisst ihr, wer vor 1000 Jahren da seine Schafe geweidet hat? Das war David. Und hier kommt jetzt der wahre David, der wahre König zur Welt. In dieser Stadt, in der Gott verheißen, aus dieser Stadt wird mir der wahre Gott kommen, der wahre König kommen. Schaut mal, Gott war so wichtig, diese Prophetie, seine Verheißung zu bestätigen, dass er den Kaiser Augustus dazu veranlasste, eine Volkszählung zu machen. Ist das nicht allmächtig? Ist das nicht souverän? Ist das nicht herrlich? Hier erfüllt sich die Schrift. Und Gott sorgt dafür, dass die Schrift sich erfüllt. Aber es ist noch mehr. Ich komme zu dem dritten und dem letzten Punkt. Ich sehe, was du nicht siehst, und das ist demütig und selbsterniedrigend. Ich sehe, was du nicht siehst, und das ist demütigend und selbsterniedrigend. Warum hat sich Gott diese Zeit ausgesucht, als er dem Kaiser Augustus aufs Herz gelegt hat, das zu tun? Warum hat er sich diese kleine Stadt ausgesucht? Warum hat er das getan? In Micha heißt es, und du Bethlehem, Ephrata, du bist klein unter den Tausendschaften von Juda. Welche Stadt würdest du für den König der Könige aussuchen? Welche Stadt würdest du für den Herrn der Herren? Welche Stadt sucht man sich aus, damit der ewige Gott, als der Mensch kommt, wird, auf die Welt kommen? Wo muss er hin? Welche Stadt hat Gott sich ausgesucht, um Mensch zu werden? Nicht Rom, da wo dieser Augustus herrschte. Nicht mal Jerusalem, wo die Obersten waren. Er sucht sich die kleinste, die unbedeutendste und die unscheinbarste Stadt in der ganzen Gegend, nämlich aus dem Stamm Juda, weil das ist wichtig, aus den Stämmen Judas. Er sucht sich das unscheinbare Bethlehem. Niemand gibt Acht auf Bethlehem. Es ist eine ganz kleine Stadt. Und Gott sucht sich diese Stadt aus. Ich lese euch wieder den letzten Teil aus dem Lukas-Evangelium, und zwar ab Vers 6. Und es geschah, als sie dort waren, nämlich in der Stadt Bethlehem, sie dort wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte sie in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Ich denke, das ist wahrscheinlich mit der bekannteste Weihnachtstext, den kennen. Maria und Josef gehen nach Bethlehem, sie reitet auf einem Esel und sie kommen nach Bethlehem hinein. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Szenario? Ich weiß nicht, wie ihr es euch vorstellt. Ich habe das oft schon so gespielt bekommen und gesehen. Maria kriegt Wehen, ob die Fruchtblase geplatzt ist, weiß ich nicht. Kriegt Wehen, Josef kriegt Panik und sie rennen von Tür zu Tür, klopfen und sagen, bitte, bitte, macht auf. Und einer nach dem anderen weist sie ab. Kein Platz, kein Raum. Lieder werden darüber gesungen. Gell? Katastrophe. Und dann ist sogar der böse Wirt, der lässt sie nicht in die Herberge rein. Da steht die Schwangere in Geburtswehen und Josef sagt, bitte lass uns rein. Und sagt er, kein Platz, aber hier. Es gibt Mythen und Legenden über diese Geschichten. Man sagt sogar, dass der Sohn von diesem Wirten, der Jesus abgewiesen hat, Maria und Josef abgewiesen hat, dass dieser später der Barabbas war. Ehrlich, es gibt so Mythen und Legenden. Sie darf ruhig die Beinchen hochhaben. Das ist kein Problem. Würde ich auch machen, wenn ich so lange warten müsste. Überhaupt kein Problem. Ich putze selber später. Also, diesem Wirten, von dem übrigens überhaupt nicht die Rede ist. Das steht gar nicht in der Bibel, dass hier ein Wirt sie abgewiesen hat. Steht nicht da. Ihm wird so viel hineingelegt, so ein böser Mann. Und sein Sohn wurde später der Barabbas, der anstelle von Jesus gekreuzigt worden ist. Solche Mythen und Legenden gibt es. Wisst ihr, was hier steht? Sie hatten keinen Platz. Und Maria musste dort gebären, wo nicht mal in der Herberge, sondern da, wo Tiere waren. Denn da gab es eine Krippe. Ich möchte das jetzt nicht so arg euch erklären. Es gibt gute Erklärungen, welche Häuser da waren, wo sie wirklich waren. Das ist jetzt nicht der Punkt. Ich möchte euch nur ein paar Gedanken weitergeben. Ich möchte euch eins sagen. Wisst ihr, Schuld ist nicht die Herbergenbesitzer oder Josef oder was weiß ich, die Menschen. Wisst ihr, wer sich diese Zeit ausgesucht hat? Warum waren sie gerade da? Wer hat sich diese Zeit ausgesucht? Kurios oder Kaiser? Nee. Wer hat sich diesen Zeitpunkt ausgesucht, vor 9 Monaten Maria durch den Geist schwanger werden zu sollen? Wer hat das sich ausgesucht? Gott selbst, oder? Wer hat dann den Kaiser zu bewegt, dass eine Volkszählung stattfindet? Gott selbst. Damit Maria und Josef in Bethlehem ankommen. Warum hat sich Gott so eine Zeit ausgesucht? Er hätte doch einen anderen Ort tun können. Das wäre doch viel bequemer. Nämlich 3 Monate später war das Ganze schon so ruhig, dass Maria wieder im Haus war. Als die Weisen aus dem Morgenland kamen. Warum wollte Gott ganz bewusst die zu dieser Zeit dort haben? Ich verrate euch. Er wollte in einer Zeit zur Welt kommen, in der es am unbequemsten war, indem er keinen Platz kriegt, indem es keinen Raum geben sollte für ihn, indem es eine Hektik und eine schwierige Zeit war. Er suchte sich freiwillig einen Ort aus, dass das der niedrigste Ort war unter allem. Die kleinste Stadt, die man haben konnte. Er suchte sich eine Zeit aus, in der er in einem Stall zur Welt kommen sollte. Warum hat er das getan? Ich sage euch warum. Um sich selbst zu erniedrigen. Das hat nicht Maria bestimmt, das hat nicht der Herbergenbesitzer bestimmt, das hat nicht Josef bestimmt, das hat auch nicht Augustus bestimmt, das hat Gott bestimmt. Warum? Die Bibel sagt, obwohl er Gott war, Jesus, hielt es nicht wie ein Räuber an dieser Göttlichkeit festzuhalten, sondern er legte alle Vorrechte der Göttlichkeit ab und wurde Mensch und wurde ein Sklave, wurde ein Diener, er wurde ein Niemand. Überlegt mal, derjenige, dessen Herkunft vor Ewigkeit und Urzeit ist, hat sich bereitwillig so klein gemacht. Wisst ihr, warum Jesus sich die Krippe ausgesucht hat? Schaut mal, was der Engel sagt. Schaut nun, was der Engel sagt, den Hirten sagt. Das haben wir gerade gelesen. Ich lese euch nochmal vor. Vers 12. Und die sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Wisst ihr, warum in einer Krippe lag? Vers 7 sagt, weil in der Herberge kein Platz war. Aber der Engel wusste besser. Wisst ihr, warum, was der Engel sagt, warum Jesus in der Krippe lag? Es ist ein Zeichen. Es ist euch ein Zeichen. Wenn ihr ein Kind in einer Krippe findet, ist das es nicht das Normalste der Welt. Es gibt schönere Orte, ein Kind zu kriegen. Aber ihr Hirten, wenn ihr hingeht und seht, dass ein Kind in einer Krippe liegt, dann merkt, das ist ein Zeichen von Gott. Warum? Jetzt ist Gott Mensch geworden. Er hat sich klein gemacht. Ich will euch wirklich sagen, Jesus hat sich die Krippe ausgesucht. Und warum? Wir als Gemeinde, wir haben jetzt ein halbes Jahr in einem Evangelium, Markus-Evangelium, über eine Wahrheit nachgedacht. Und diese Wahrheit lautet, Jesus sagt, niemand ist, wer mir nachfolgen will, er soll sich erniedrigen, er soll sich selbst verleugnen und werden wie ein Kind. Und dann folge mir nach. Ein Kind zu werden bedeutet, einzugestehen, man hat nichts, man ist nichts, man kann aus seiner eigenen Kraft nicht leisten, man kann nichts vorweisen, man kann sich nicht rühmen, man ist abhängig, man ist hilflos, man ist angewiesen auf andere. Wisst ihr, was an Weihnachten passiert ist? Jesus wird Kind. Warum? Weil er das macht, was er von uns erwartet. Werdet wie die Kinder. So macht er sich zu klein. Er macht sich zu einem Baby. Ein Baby, das eingewickelt werden musste, sonst friert es ein oder strampelt sich da tot. Ich kenne es noch von Russland. Kennt ihr das, ja? Wer weiß es noch? Man hat die Kinder übelst eingewickelt. So wie eine Mumie sahen sie aus. Nicht um sie zu quälen, zum Schutz, Wärme, das haben sie gemocht. Damals die Kinder, heute mögen sie es nicht mehr. Ja. Maria wickelt ihn ein, legt ihn in die Krippe und das ist ein Zeichen. Jesus macht sich so klein, er macht sich so abhängig. Man vermutet, Maria war wahrscheinlich 14 Jahre alt. Könnt ihr euch vorstellen, sich in einem Mädchen anzuvertrauen. Gott, der Schöpfer, vertraut sich einem Mädchen, das 14 Jahre alt ist. Und sie wickelt dieses Baby in den Windel, legt in eine Krippe. Wir würden sagen, Mädchen legt das Kind nicht in eine Krippe. Warum? Gott macht sich so abhängig. Er liefert sich komplett aus und wird bedürftig, abhängig. Abhängig davon, dass er versorgt wird. Dass er genährt wird, dass er verpflegt wird, dass er beschützt wird. So klein hat sich Gott gemacht. Warum? Warum hat er das getan? Für dich und für mich. Für dich und für mich. Weil er sagt, wer mir nachfolgt, der muss diesen Weg gehen, den ich gehe. Und das ist dieser Weg. Und Jesus hat nichts gefordert, was er selbst nicht getan hat. Er wurde ein Baby. Er wurde Kind. Was ich euch heute sagen möchte, ich sehe, was du nicht siehst. Und was es ist? Weihnachten ist so herrlich, so allwissend, so gewaltig, so selbsterniedrigend. Weihnachten bedeutet, dass Gott freiwillig und bereitwillig sich zu nichts gemacht, zu einem kleinen Menschen gemacht hat. Hilflos, abhängig, schwach. Um für dich das zu leben, das zu tun, wozu du nicht in der Lage bist. Gott sorgte dafür, Gott sorgte selbst dafür, dass Jesus zu einer Zeit in die Welt kommt, an einem Ort in der Welt kommt, das Niedrigste, Unscheinbarste, Unangenehmste, Schlechteste, was nach unseren menschlichen Zeitpunkten und Verständnis wäre. Gott suchte sich nach unserem Verständnis die schlechteste Gelegenheit aus. um das Beste daraus zu machen, was hier passieren könnte. Warum hat er das getan? Er hat sich selbst erniedrigt. Er hat sich selbst klein gemacht. Hätte sich Gott eine andere Familie aussuchen können? Hätte sich Gott einen anderen Ort aussuchen können? Hätte sich eine andere Gelegenheit, einen anderen Zeitpunkt? Alles hätte machen können. Er ist allmächtig. Aber er hat es nicht getan. Er hat genau das sich ausgesucht. Er hat sich die Zeit ausgesucht, er hat sich den Ort ausgesucht, er hat sich die Familie ausgesucht, er hat sich die Menschen ausgesucht, um uns ein Zeichen zu geben. Das ist euch ein Zeichen. Das Baby, wir haben das gesehen, das Baby in Windeln, in der Krippe liegen, ist für dich ein Zeichen. Welches Zeichen? Gott hat sich klein gemacht. Er wurde Mensch, damit du ihn sehen kannst. Er wurde Mensch, damit du ihn hören kannst. Er wurde Mensch, damit du ihm nachfolgen kannst. Er wurde Mensch. Das feiern wir. Und glaub mir, Freunde, das feiert die Welt definitiv nicht. Sie feiern alles Mögliche. Und das ist okay, das dürfen sie. Ich bin ihnen nicht böse. Ich esse selbst gerne. Hab selbst gerne Freude mit meiner Familie. Mag Lichter, mag Bäume, Geschenke auch. Habe kein Problem damit. Das ist nicht böse. Aber ich feiere etwas anderes. Ich feiere meinen Herrn, dass er Mensch geworden ist. Und ich will und ich wünsche mir, dass wir bei all dem Schönen, was wir haben, bei all dem, was wir sehen und schmecken und riechen, dass wir das eigentlich nicht übersehen. Was ist eigentlich das Wunder von Weihnachten? Und das wissen wir, das weiß die Welt nicht. Und es ist eine Gelegenheit, ihnen davon Zeugnis zu geben, zu sagen, warum feiern wir das Ganze? Warum feiern wir das Ganze? Amen.